SRF 1. SRF 1.
Der Hans-Peter Probst aus Oberscherli im Kanton Bern hat vor 5 Jahren innerlich mit seinem Leben abgeschlossen gehabt. Schlecht war seine Diagnose. Als der Doktor aber gesagt hat, man habe sich getoschen, hat er zuerst gar nicht Freude gehabt. Weil plötzlich hat er sein Leben neu müssen büscheln. Jetzt hat er es büschelt und freut sich. Warum er gern wäre Schauspieler geworden und warum Leben und Sterben bis heute eine grosse Rolle spielen im Leben von Hans-Peter Probst, erfahrt ihr im Porträt von der Christine Hubacher. Die Sendung heisst «Menschen und Horizonte». Am Mikrofon begrüßt sich herzlichst zu diesem winterlichen Sonntag der Adrian Köpfer.
From up above, and you laugh at the thought of putting your faith in stuff like love. You never see the rainbow, you just curse the rain. You say you wanna believe, but it's just not worth the pain today. But that's all fine if that's how you. But if you're feeling alone and afraid and you can't breathe, believe in me, yeah. Believe in me, yeah. Believe in the way I look at you. Of the days of your life go crawling by. Well, that's all fine if that's how you want it to be. But if you're feeling alone and afraid and you can't breathe, believe in me, yeah. Believe in the way I look at you.
À voir dehors, à force de vivre sans exister, se contenter de respirer, l'ennui devient mortel. Mais si t'es fort, reste éveillé quand tout le monde dort. Écoute les nuages passer, tu pourras les entendre rêver, puis rêver à ton tour, sors et danse. Jusqu'à la fusion de tes hanches avec les hanches de qui tu veux. Vos deux têtes plantées dans les cieux. Sors et danse. Comme si demain t'as plus de jambes. Comme si demain t'as plus de mains. Comme s'il n'y avait plus de demain matin. Qui sommeille en chacun de nous. dont on ne sait pas se défendre, qui font de nous l'esclave de tout. Je me fous des jours et mes mains tremblent à vouloir gifler le matin qui vient épouser les tourmentes que j'avais enterrées la veille. Allez, fais comme moi et danse jusqu'à la fusion de tes hanches avec mes hanches si tu veux, nos deux têtes plantées dans les cieux. Sors et danse comme si demain t'as plus de jambes, comme si demain t'as plus de mains, puisque ça n'a plus d'importance. Sors et danse jusqu'à la fusion de tes hanches avec les hanches de qui tu veux, vos deux têtes plantées dans les cieux. Comme si demain t'as plus de jambes, comme si demain t'as plus de mains, puisque ça n'a plus d'importance. Hey, sors et danse.
Das ist die Sendung «Menschen und Horizonte» hier bei uns auf SRF 1. Läuft man von der Postautostation Oberscherli im Kanton Bern ein paar hundert Meter zu durab an Scherlibach, steht dort ein Bauernhaus, ein Stöckli und ein Schopf. Eine deckte Holzbrücke führt über den Bach und bis vor 100 Jahren ist dort noch eine Mühle gestanden, bis sie abgebrannt ist. Bauernhaus, Stöckli und Schopf stehen noch heute. Gebaut wird aber nicht mehr. Im Denn ist heute eine moderne Wohnung auf zwei Stöcken. Die ganze Runde vom Bauernhaus ist ein grosses Glasfenster. Und dort steht der Hans-Peter Probst. Schaut raus. Er ist 68. Und ist so froh, muss er nicht mehr gärtnern.
Ich habe es nie gern gemacht. Ich musste so viel im, sag auch beim Dreck nuhlen. Ich brauche es nicht mehr.
Christine Hubacher hat den Hans-Peter Probst am Nachmittag besucht. Und zusammen sind haben sie durch die grosse Scheibe raus auf den Scherlibach geschaut und auf das Feld vis-à-vis. Was hat man vor 60 Jahren, als der Hans-Peter Probst noch ein Hans-Peter war, was hat man gesehen denn?
Es hat genau gleich ausgesehen. Weil da hat sich praktisch nichts verändert. Die ganze Gruppe, die Scheuer, das Stöckli, das Bauernhaus, steht unter Denkmalschutz, ist also geschützt und da darf man nichts Wesentliches dran machen. Und der Bach war und ich möchte mich nicht besinnen, dass etwas anderes war.
Wer wäre hier rumgelaufen?
Ja, da wäre ich etwa Spaziergänger gekommen, wie das jetzt so kommt mit dem schönen Wetter. Bauern, die da ein bisschen hin und her gehen, der Nachbar vor allem. Und sonst ist es halt hier sehr ruhig.
Wo wäre euer Vater?
Mein Vater hat so an einem Freitagnachmittag, der wird irgendwo, der ist ein sehr guter Handwerker gewesen, hat das Holz überall ausgeliebt, der hatte eine Schnäffelbude gehabt. Der wäre jetzt sicher in seiner Schnäffelbude und würde etwas schnäffeln.
Was ist eine Schnäffelbude?
Eine Schnäffelbude ist eine Handwerkstatt, wo man vor allem mit Holz arbeitet. Man tut eben schnäffeln am Holz.
Also euer Vater wäre in der Schnäffelbude und die Mutter?
Mutter, die wäre sicher jetzt auch drin bei diesem Wetter. Die würde wahrscheinlich Kleider flicken oder nein, putzt hat sie gegen am Samstag. Das war eine riesige Sache jeden Samstag. Da bin ich aber noch mit einbezogen worden und nicht wenig. Aber die würde jetzt ganz sicher im Haushalt etwas machen.
Und ihr?
Ich mit 8, Längwilen.
Wirklich?
Ja, als Kind hier, wenn ich nicht gearbeitet habe, habe ich mich eigentlich viel gelängwilet.
Man sagt doch immer, die Bauernkinder können mit allem spielen. Die haben so viel Fantasie.
Das hat mir eigentlich gefällt, die grosse Fantasie. Was ich eben gemacht habe, bin zum Bächli runter und habe dort bei diesen Bächli, die da reinkommen, die Querflüssli, die habe ich eben verbauen und habe da so Sachen nachgebaut und so. Aber sonst weiss ich, dass so das Sonntagen vor allem, wichtig ist das eigentlich nicht so das Problem gewesen, aber am Sonntag habe ich mich viel, viel gelangweilt.
Ihr seid ja Einzelkind, eure Geschwister, die waren 8 Jahre älter, die Zwillinge, die haben wahrscheinlich überhaupt keine Lust haben, mit dem kleinen Hans-Peterli zu spielen.
Ja, ich bin vor allem eben so am Sonntag, da sind die anderen Kolleginnen und Kollegen gekommen von meinen Geschwistern. Ich habe mich auch bewusst anschliessen und sie haben immer möglichst schnell geschaut, dass sie mich wieder abbringen.
Das war ein bisschen feurig.
Ja, naja.
Wenn ich das Bächli sehe, und stell mir vor, da hat das Kind oder dir als kleiner Bub, wie manchmal seid ihr drin gehabt?
Ja, da gibt es eine lustige Geschichte. Meine Mutter hatte alle Pflanzplätze gehabt, hier an dem Bächli. Und der Vater hat einen Laden über das Bächli da.
Also ein Brett?
Ja, ein Brett. Ich bin immer hin und her gesprungen. Und dann haben sie mir immer gesagt, du darfst nicht springen, du musst laufen, du gehst mal rein und dann versaufst. Alles traurig. Und dann bin ich halt mal reingehauen, komme flotsch nass heim zu Mutti und sage, Mutti, ich bin Bach geht. Aber ich bin nicht offen.
Ertrunken ist er nicht im Scherlibach, der Hans-Peter Probst. Aber der Scherlibach hat immer wieder eine Rolle gespielt in seinem jungen Leben. Zum Beispiel, als er als etwa 13-Jähriger ein neues Ämtli auf dem Hof bekommen hat.
Vor 7. Klasse bin ich die 7 Kühe gemelken von Hand. Hat Milch in die Käserei gebracht mit einem Hund, Karren und so. Hat Unfälle gemacht auf dem Käsereiweg.
Was heisst das Unfälle gemacht? Einfach ist der Hund durchgebrannt?
Ja, das ist mir ein Tier gehabt, zeitlang enorm. Der hat mit mir, mit der Milch, 40 Stundenkilometer gemacht. Und das war dann so, wir haben ein Privatstrasschen hier am Bachnau, da kommt man auf die grosse Strasse. Und ich durfte nur reiten auf dem Privatstrasschen und dann auf die grosse Strasse den Hund führen.
Also reiten heisst auf dem, ja, auf dem Hund sitzen?
Nein, auf dem Wagen, auf dem Karren. Auf dem Karren sitzen, auf dem Hundskarren, sagen wir halt da.
Der hat nicht ganz gefolgt, nee, wenn ihr das so sagt.
Überhaupt nicht. Weil dort hat es am meisten gefällt. Die Strasse war schon die Herren und er ist dort ab wie verrückt. Er hat aber lieber gerne die Kurve geschnitten. Und so habe ich ein Postauto die ganze Länge aufgekratzt. Und ist mit einem Töff. Und dann ist ihm der Zylinder ab. Und das hat auch ein Theater gegeben.
Also muss ich mir das vorstellen, so ein bisschen wie eine ländliche Variante von Ben Hur.
Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Ich bin auch gekommen, habe mich nicht müssen haben und so. Und aber dann ist ja so gewesen, dass der Hund ist ja ein Wilderer gewesen. Wenn der nur ein Müsli gesehen hat, dann ist er den Müsli nach. Und dann ist das alles vorgekommen, ich bin samt der Milch in den Bach haben und die Milch draussen und ich verbüllt. Und das war immer ein Drama gewesen, weil die Milch, das war eines der wenigen ständigen Einkommen von meinen Eltern. Und das ist jeder Liter, oder? Ist natürlich da sehr wertvoll gewesen. Und ich lerne das Zeug aus, oder? Und, aber die so können schimpfen und die haben so auch noch Schläge bekommen damals. Aber ich bin halt immer wieder geritten.
Die wilden Jagden in Käse, die manchmal so ins Wasser gefallen sind, haben noch vor der ersten Schulstunde stattgefunden. Am 8. ist der Hans-Peter Probst in der Schule oben im Dorf gesessen und hat manchmal Eurythmie gemacht. Eine Form von Bewegungskunst, die man aus der Rudolf-Steiner-Schule kennt. Der Lehrer Zoberscherli war darum anthroposophisch angehaucht. Die Eurythmie hat dem Bauernbub gefallen. Es ist ihm noch eine andere Welt aufgegangen als die bäuerische. Vielleicht wollte er wegen dem einen Schauspieler lehren. Aber die Eltern haben nicht gesagt. Auch zu allen anderen extravaganten Berufswünschen von ihrem Jüngsten. Erst mit seinem Vorschlag, Sanitärinstallateur zu lehren, sind sie einverstanden gewesen. Sanitärinstallateur. Das wollte Hans-Peter Probst eigentlich aus einem Grund lehren.
Ja, nur einfach, weil es gut tönt. Ich hatte keine Ahnung, was ich dort machen muss. Ich hatte eigentlich auch kein Handwerk lehren. Ich wäre sehr gerne ins Hotelfach. Ich habe übrigens auch mit dort organisiert. Ich hätte das Hotel Bellevue können als Kellnerstift. An meiner Eltern hatte gar keine Freude gehabt, und ich das habe ich erzählen.
Warum?
Ja, das war ja kein Beruf, den Kellner. Das ist nichts. Mein Bruder war dann bei der Securitas und er konnte so Geschichten erzählen, was in diesem Hotel abgeht Nacht. Und die denkt, ja, der Hans-Peter geht unter in diesem Bellevue.
Ins Hotelfach hättet ihr wollen. Und was noch?
Ich wäre sehr gerne Schauspieler geworden. Ich war schon in der 3. Klasse, wo wir schon den Parsifal aufgeführt haben, oder einen grossen Teil. Also schon als Kindergeschichte natürlich. Ich durfte dort den Parsifal spielen. Ich bin noch heute stolz auf die Rolle. Mit einem riesen Stolz habe ich den Parsifal gespielt. Und das hat mich geprägt.
Könntet ihr noch erzählen aus dem Parsifal?
Mutter, ich will hinaus in den Wald, um zu jagen.
Kein Jagen ist er nicht, der Hans-Peter Probst, auf seinem weiteren Lebensweg. Aber raus ist er und hat sich am Leben gestellt. An einem Leben, wo Freude und Trauer eng miteinander verknüpft waren.
What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. And I'm lost in a daydream. Dreaming about my bundle of joy. And even if time ain't really on my side, it's one of those days for taking a walk outside. I'm blowing the day to take a walk in the sun and follow my face on somebody's new mowed lawn. I've been having a sweet dream. I've been dreaming since I woke up today. It started me in my sweet dream. Cause she's the one makes me feel this way. And even if time is passing me by a lot, I couldn't care less about the dues you say I got. Tomorrow I'll pay the dues for dropping my load. A pie in the face for being a sleepy bulldog. You may pick up your ears, or you may be daydreaming for a thousand years. What a day for a daydream. Custom made for a daydreaming boy. I'm lost in a daydream. Dreaming about my bundle of joy.
Das ist die Sendung «Menschen und Horizonte» da bei uns auf SRF 1. Der Hans-Peter Probst, 68, aus Oberscherli im Kanton Bern, ist auf einem Bauernhof aufgewachsen. Und als es um die Berufswahl ging, wäre er gerne Kellner geworden oder Schauspieler. Aber seine Eltern haben gesagt, nichts da, lehre du gescheiter ein Handwerk. Und irgendwo hat er dann 16-jährig das Wort Sanitärinstallateur aufgeschnappt und denkt, das lehre ich, das tönt so schön. Hat er Christine Hubacher erzählt. Sie hat es aber genauer wissen.
Seid ihr überrascht gewesen, was ihr müsst lernen?
Sehr. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Das heisst, ich hätte gemeint, mit der in so Küchen einbauen.
Er hat sich durch die Lehre durchgebissen, hat der Hans-Peter Probst erzählt. Viele Ränge später, als er Familie hatte, ist er Geschäftsführer geworden von einem Betrieb, der Wasserhähne hergestellt und vertrieben hat. Ein Traumjob. Da konnte er verhandeln, reisen und beraten. Wohnen tut Hans-Peter Probst mit seiner Frau immer noch dort, wo er schon gewohnt hat, wo er Kind war, auf dem Bauernhof der Eltern. Zuerst im Stöckli, jetzt im umgebauten Den. Die Familie, das ist die Frau und der Sohn. Und die Tochter, die vor 6 Jahren gestorben ist, mit 30. Wo Christine Hubacher beim Hans-Peter Probst ist zu Besuch war, war gerade ein spezieller Tag.
Heute, an dem Tag, wo wir da zusammen reden, vor 36 Jahren, ist eure Tochter auf die Welt gekommen.
Ja, genau. Das war natürlich eine grosse Freude gewesen.
Und mit ihrer Tochter ist es aber anders gegangen, als man sich das vorstellt als Eltern.
Ja, das ist nicht so gegangen, wie wir das gewünscht hätten. Meine Frau hat schon schnell gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt mit dieser Tochter. Und der Arzt hat das nicht so ernst genommen. Sie hat nachher der Arzt gewechselt und hat es sehr ernst genommen. Und nachher hat man gemerkt, dass sie eine ganz grosse Harnleiterverengung hat. Und das wird man so schnell wie möglich hat man das sollen operieren, damit die Niere nicht kaputt geht. Aber wir müssen warten bis 2,5 Jahre, bis wir das überhaupt machen konnten, weil sie einfach zu klein war. Das ist so eine Makro-Operation war der E. Wo ich übrigens an allen Operationen dabei war.
Also ihr deutet an, dass eure Tochter viele Operationen in ihrem Leben hat über sich müssen lassen. Sie ist 30 geworden, hat viele Operationen gehabt. Sie hat es nicht einfach gehabt.
Sie hat es nicht einfach gehabt, ist aber wahnsinnig ein fröhliches Kind gewesen. Ein enorm fröhliches Kind. Ich bin mit ihr zu tanzen, ich bin mit ihr in Gottesdienst, ich bin mit ihr noch so viel machen können. Sobald das ihr gut ist gegangen, ist ein Sonnenschein gewesen. Die Ärzte haben ja gesagt im Spital, eure Tochter ist wie ein kleines Blümchen im Frühling. Wenn man das verschaubert, hat es beim nächsten Sonnenschein wieder das Köpfchen auf. Und die Lehrer hat auch mal in einem Schulbericht geschrieben, Rahel ist unsere Sonne.
Also ein fröhliches Kind, das alle die Operationen irgendwie weggesteckt hat.
Am Anfang, ja. Bewundernswert. Und wir so immer wieder können motivieren, die Spitäler zu gehen. Versprochen, wenn der das ist, dann ist der bessere der das und so. Die ist immer wieder voller Elan gegangen. Bis gegen, was ist da gewesen? Ich weiß nicht mehr genau. Plötzlich war bei ihr Adlerkübel voll gewesen und hat nicht mehr mögen. Und ist dann auch psychisch angeschlagen gewesen. Und dann hat es dann wirklich auch einfach kippen. Sie hat einfach so viel müssen durchmachen in ihrem Leben, das kann man gar nicht beschreiben. Die hat 1400 Seiten Krankengeschichten gehabt. Stellt euch vor, wir sind Notfall ins Spital gekommen, ein junger Assistenzarzt dort.
Und er hat gesagt, erzähl mal, was sie alles hat.
Ja, wir haben eine Zusammenfassung machen von diesem ganzen Zeug, damit wir das können abgeben können. Weil es ist schon für uns sehr schwierig geworden. Die ganze Geschichte immer wieder zu erzählen. Und man gleich auch keine rechten Zusammenhänge gesehen, oder? Wir haben im Prinzip nur das Symptom bekämpft, das gerade war, oder? Das sind Vereiterungen im Hüfte, das sind Vereiterungen am Ellbogen und lauter so verrückte Zeug, oder? Aber wir haben nicht genau gewusst, warum. Sie hat so einen Spitalkäfer aufgelesen, ziemlich intensiv. Aber was denn von dem kommt und was nicht von dem kommt, das ist nachher sehr, sehr schwer.
Wie lebt es sich denn als Familie? Also das ist der ältere Bub, das ist die Tochter, die auch viel Aufmerksamkeit braucht und Pflege braucht. Und dir, wie lebt es sich denn so als Familie? Wie habt ihr die Zeit in Erinnerung?
Ich habe sie gleich auch gut in Erinnerung. Uns war klar, dass wir den Sohn nicht vernachlässigen dürfen. Und ich bin mit ihm allein in die Ferien gegangen. Mit 2-3-jährig bin ich mit ihm ins Dessin gefahren. Oder das war uns ganz, ganz ein grosses Anliegen. Wenn wir im Spital waren, hat er da bei den Grosseltern dürfen sein. Und er ist wirklich, und das merkt man noch, und das würde mir heute da bestätigen, er würde da stehen, dass er nie ist vernachlässigt worden. Es war schon sehr tiefe Liebe zwischen uns, wenn wir so eine schöne Zeit hatten miteinander. Ich weiss, ich dann noch viel geschäftlich fort müssen. Und dann habe ich am Sonntagabend gepackt. Dann ist mir alles so hinten nachgelaufen. Dann plötzlich hat er mich so angeschaut und hat gesagt, gell, Vati, aber Krieg wäre schlimmer.
Definitiv. Die Familie mit der kranken Tochter, ist sie quasi so das Familienzentrum gewesen?
Völlig. Völlig. Und es war eigentlich ganz normal gewesen. Wir haben erst nachher gemerkt, als sie nicht mehr da war, dass unser Zentrum, unser Ein und Alles, alle Sorgen, alle Freuden, haben sich auf und dran gedreht.
Als sie gestorben ist mit 30, war es plötzlich sehr leer.
Sehr.
Das ist jetzt 6 Jahre her. Nachher habt ihr euch als Familie oder ihr auch als Paar irgendwie müssen wieder neu zweckranken.
Ja, wir mussten sich schon ein bisschen neu erfinden. Und eigentlich sind wir noch heute dran. Und doch hat die Ehe 41 Jahre Bestand, heute 42 Jahre.
Leave!
Wunderschön. Der Bill Withers mit «Lean on me» da bei uns auf SRF 1. Es war 15:30 Uhr. SRF Verkehrsinfo von 15.31 Uhr in der Westschweiz. Auf der A1 Richtung Bern zwischen dem Gombett-Tunnel und der Ausfahrt Murten. Verkehrsbehinderung, die Unfallstelle wurde geräumt. Dann in Graubünden auf der Hauptstraße Samaden-Martina zwischen Zernetz und Lawin stockender Verkehr. Zum Straßenzustand. Auf der Hauptstraße zwischen Arosa und Langwies sind Schneeketten obligatorisch, ausgenommen sind 4x4 Fahrzeuge. Dann ein aktueller Überblick zur Befahrbarkeit der Pässe. Bernina, Julier, Lukmanier und Maloja sind aus Sicherheitsgründen zurzeit gesperrt. Schneebedeckt sind Vochtla, Lenzerheide, Ofen, Simplon und Wolfgang. Der Simplon ist außerdem für Anhängerzüge und Sattelschlepper gesperrt. Dann ein Hinweis zu den Verladestationen. Beim Autoverlad Vereiner beträgt die Wartezeit in Saale 1 im Engadin ca. 4 Stunden. Und noch ein Hinweis für den Schienenverkehr. Aufgrund anhaltender Schneefälle muss die Albula-Linie der Rätischen Bahn zwischen Bergün und Samaden seit 14 Uhr wegen Lawinengefahr bis auf Weiteres gesperrt werden. Alle Züge zwischen Bergün und Samaden fallen bis mindestens Montagvormittag aus. Reisende ins und vom Engadin werden über den Vereiner umgeleitet. Alle Reisenden werden gebeten, mehr Reisezeit einzuplanen. 68-jährig, ganz anders, habe ich wollen anfangen. Leben und Tod ist nach beieinander, wie der Hans-Peter Probst erzählt. Der 68-jährige Oberscherler aus dem Kanton Bern schaut aus seinem riesigen Fenster, das die ganze Runde vom Bauernhaus ausfüllt. Über den Scherlibach bis zum anderen Hogen rüber. Das war auch der Lieblingsblick von seiner Tochter, die mit 30 sehr krank gestorben ist. Das ist jetzt 6 Jahre her. Ein Jahr nach dem Tod der Tochter ist im Hans-Peter Probst alles über den Kopf gewachsen. So hat es Christine Hubacher erzählt.
Durch das, dass wir eine Tochter verloren haben, durch andere schwerwiegende Sachen, die dann noch mitgespielt haben in diesem Leben, bin ich in ein Burnout gekommen. Mein Körper Ich habe nicht mehr geschlafen, ich habe nicht mehr mögen, ich habe nicht mehr können. Und plötzlich hat halt die Seele auch nicht mehr mitgemacht.
Wie habt ihr es gemerkt?
Ja, ich bin mir vorgekommen wie ein Blatt im Wind. Ich habe mich zu nichts können entschliessen. Für meine Frau war das natürlich furchtbar gewesen. Jetzt hat sie ihre Tochter gepflegt und jetzt kommt der Mann auch noch auf Vater, auch noch von einem Hühner und kann man für nichts mehr brauchen. Und das war für meine Frau auch eine ganz schwierige Zeit gewesen. Die hat dann sogar eine Gürtelrose gemacht. Und ich habe einfach gemerkt, es muss etwas passieren. Ich habe mich ein bisschen umgelassen, umgeschaut wegen der Kliniken, weil ich mich selber in der Privatklinik in Meiringen angemeldet.
Das ist bekannt dafür, dass sie so Erschöpfungsdepression und Burnout behandelt. Und nachher seid ihr dort angekommen, im Berner Oberland, im Haslital. Ist das ein guter Entscheid gewesen?
Ein sehr guter Entscheid. Als ich mich angemeldet hatte und einen Termin hatte, ist es mir schon wesentlich besser gegangen. Mir ist das wie Steine vom Herzen, ist mir das gefallen. Wo ich wusste, jetzt passiert ja etwas, jetzt kann ich weg. Und dann habe ich so tolle Erfahrungen gemacht. Nach der zweiten Woche sind viele neue Patienten gekommen und mir ist so gut miteinander. Ich habe wahrscheinlich noch nie so viel gelacht wie in den letzten drei Wochen dort oben. Wenn wir miteinander zu Berg und unterwegs waren, hätte ich nie jemand geglaubt, dass wir Leute vor einer Klinik waren, vor einer psychiatrischen Klinik. Mir ist es so gut gehabt.
Einfach das Unbelastete, dass man auch ein bisschen die Sorgen hinter sich lassen kann.
Das total Unbelastete. Wenn man das Gefühl hatte, jetzt möchte ich mit dieser Gruppe ein bisschen mitschwätzen, ist man gegangen. Wenn man nicht mehr hat, man gesagt, man nicht mehr. Es hat ihm niemand übel genommen. Alle sind wir ein bisschen im gleichen Spital krank gewesen. Und das gegenseitige Verständnis, also auch das gegenseitige Gespüren, das war so gut gewesen, hat mich gedacht.
Eigentlich, was ihr beschreibt, ist schon eine Auszeit.
Eine richtige Auszeit.
Wenn ihr von dieser eigentlich eine sehr schönen Zeit erzählt, ist aber gleich etwas passiert, was euch sehr beschäftigt hat. Ihr habt ein Geschwür gehabt, das gerne grösser geworden ist. Ihr habt es gezeigt am Arzt und der hat gar keine Freude gehabt.
Nein, der hat keine Freude gehabt. Ich habe gesagt, müssen wir das sofort untersuchen. Er hat mich angemeldet im Spital in Interlaken, so zu einem Schichtröntgen. Und schon das hat ihnen direkt nicht so gefallen. Und ich glaube, 10 Tage später ist der Bericht gekommen zum Arzt oben in Meiringen, wo mir gesagt hat, es sei ein erhärteter Verdacht auf Lymphdrüsenkrebs.
Jetzt seid ihr dort oben in diesem Haslital, habt es eigentlich sehr schön mit all diesen Leuten und könnt so gesunden und plötzlich bekommt ihr eine solche Diagnose.
Ja, das ist ja immer sehr speziell, wenn man so eine Diagnose bekommt. Ich rede mit vielen so Leuten, die Diagnose haben bekommen. Es war gar nicht so schlimm. Es ist zuerst einmal so ein Hammer gekommen und so. Und dann hat er mich einfach gefragt, also, ich habe noch gar nicht reagiert. Und dann hat der Arzt gefragt, ja, wisst ihr, was das heisst? Er hat gesagt, ja, ich werde dann wahrscheinlich in nächster Zeit mal sterben. Und es hat sich. Und dann an diesem Nachmittag, das ist morgens wieder am Nachmittag, da ist dann der Hammer gekommen. Da bin ich ins Bett. Ich wollte nichts und niemanden sehen. Das grosse Selbstbedauern kam. Und so. Aus diesem Selbstbedauern heraus ist plötzlich so eine Keim erwacht in mir, wo ich gesagt habe, ja, aber Donnerwetter, jetzt hast du so alt dürfen werden. Hast du so ein privilegiertes Leben gehabt, wo jetzt noch jammern. Und dann ist es mir plötzlich viel, viel, viel besser gegangen. Ich bin wieder da. Dort oben die letzten Wochen noch wieder voller Elan und lustvoll können verbringen.
Warum denn? Weil ihr euch einfach quasi wie mit dem Schicksal versöhnt habt. Denkt, ich habe eigentlich ein schönes und gutes Leben gehabt. Jetzt ist es halt so.
Ja, andere müssen viel früher sterben. Und irgendwann werden wir sterben. Und da dachte ich, ja, das ist jetzt mein Säuerchen, das abläuft.
Geht denn das? Also, wenn man selber so eine Diagnose hat, wo dir denkt, gut, dann sterbe ich, dass man sich in einem grösseren Zusammenhang sieht?
Ja, es ist mir, darf ich sagen, es ist mir offensichtlich mehr oder weniger gelungen.
Das ist ein Trost.
Ja, ich hoffe, ich könnte das nächste Mal, wenn es wirklich darum geht, das auch wieder so auffassen. Aber es ist ja, das muss ja ganz klar sein, bei dem noch gesungen mag sein. Ich hatte keine Beschwerden, nichts gehabt. Und wie es dann wäre, wenn ich dann vielleicht irgendwo für eine Palliativabteilung wäre, wo es dann um die letzten Tage gegangen wäre, um die letzten Wochen. Da wissen wir nicht, wie wir die. Keine Ahnung.
Was habt ihr gedacht, was ihr noch gerne machen
möchtet? Mir ist sofort durch den Kopf, dass ich möchte, noch auf eine ganz schöne Insel mit einem regelmässigen Klima noch meine Tage verbringen, meine Frau mitnehmen und nachher, wenn es nicht mehr geht, zurück sterben.
Und dann kam ein Telefon.
Ich war am Spazieren, hier am schönen Bächlein an. Am Spazieren und habe so meine Gedanken durch den Kopf. Und dann kommt das Telefon und mein Hausarzt ist am Telefon und sagt, du, ich habe eine ganz gute Nachricht. Dein Geschwür ist gutartig und nicht bösartig. Und dann bin ich still geblieben. Dann hat er gesagt, du, jetzt freust dich nicht. Er sagt, nein, ich freue mich nicht. Ich muss das zuerst verschaffen, muss wieder zurückkommen irgendwo. Es war ähnlich dann, wie ich den Bericht bekommen habe, wie jetzt, als ich den Gegenbericht wieder bekommen habe. Es war wieder eine ganz neue Situation. Und einfach gerade von einer Sekunde auf die andere kann man sich gar nicht neu so orientieren mit allem. Oder? Es ist dann schon, ich bin dann weitergelaufen und so. Und das ist nachher, sich dann schon langsam ist es gekommen. Und am Abend habe ich eine gute Flasche Wein auf da.
Und nachdem die gute Flasche Wein getrunken war, hat sich der Hans-Peter Probst müssen überlegen, was er, der plötzlich wieder zu den Gesunden gehört hat, mit seinem Leben noch darstellen will. Er ist kurz vor der Pensionierung gestanden und gefreut hat er sich nicht. Einfach so aus dem Arbeitsleben rauskatapultiert zu werden, ist ihm auf dem Magen gelegen. Darum hat er angefangen zu schauen, was er machen könnte. Und er ist fündig geworden. Mehr dazu gerade als nächstes in der Sendung «Menschen und Horizonte». Es ist 20 Minuten vor der 4.
Let me loosen up.
Musik aus der Schweiz, Tina Turner, Private Dancer, hier auf SRF1. Der Hans-Peter Probst sieht mit seinen grauen Haaren und der markanten schwarzen Brille aus wie ein Arzt oder ein Pfarrer. Und ab und zu wird er verwechselt, wenn er als Freiwilliger auf der Palliativabteilung von der Stiftung Diakonis zu Bern die Leute begleitet. Leute, die am Sterben sind. Aber er sagt immer genau, wer er ist, nämlich ein Freiwilliger. Das heisst, man kann seine Hilfe annehmen oder auch nicht. Der Hans-Peter Probst hat selber vor 6 Jahren seine Tochter verloren. Und wahrscheinlich hat er das schon einen anderen Faden zu den Leuten, hat er Christine Hubacher erzählt.
Ja, das spüre ich immer wieder, den anderen Faden. Oft ist es ja so, dass die Angehörigen, die engsten Angehörigen, fast mehr leiden als die, die sterben müssen. Und ich bin immer wieder versucht, dass ich auch mit denen in Kontakt komme, weil ich es selber erlebt habe. Noch nicht lange haben wir auch einen jüngeren Mann bei uns gehabt. Und die Mutter hat furchtbar gelitten. Und ich habe mit ihr gelitten und gesagt, ich habe das miterlebt. Wisst ihr, es kommt noch viel schlimmer, als sitzen ist. Und das Mitgehen und nichts beschönigen, einfach wirklich mitgehen, das ist so etwas Wichtiges. Weil es gibt ja keinen Trost.
Gibt es keinen? Aber ihr macht etwas.
Ich mache etwas. Ich meine, ich kann sie ja nicht trösten, dass sie dann sterben müssen. Aber ich habe das Wort «helfen» eben gar nicht gerne. Ich kann in der Regel niemandem helfen, sondern es soll und ist es begleiten. Wo ich habe auch einen Artikel geschrieben unter dem Titel «Nur da sein». Das ist eigentlich so etwas sehr Wichtiges, ob ich den Schwätzen mitnehme, ob ich den Fußmassage, ob ich mit dem Rollstuhl mitnehme, sogar in den Rosengarten noch einen Kaffee trinken. Aber ich bin da. Und wisst ihr, was ein Riesenprivileg ist? Ohne Lohn dürfen arbeiten. Ich hätte das nie geglaubt.
Ihr seid doch ein Geschäftsmann gewesen. Was ist passiert?
Ich schätze das einfach jetzt nicht mehr müssen. Ich habe es sehr gerne gemacht. Aber ich schätze das dermassen, keinen Druck mehr zu haben. Ich habe mir den Druck gegen selber gemacht. Du hast gesagt, du hast doch den Lohn, du willst doch das und das und die Budget erfüllen etc. Das ist meistens gegen von mir selber gekommen. Das gibt es nicht mehr. Das gibt es nicht mehr. Ich darf Nein sagen. Das ist doch so lustig. Ich kann zum Beispiel einem Patienten hinterher putzen, aber ich kann ihm nicht Zähne putzen. Und dann kann ich sagen, wenn sie mich fragen, würdest du dem die Zähne putzen? Sagen, Mundspülung, aber putzen ist mit seinem Team. Ich kann mit dem Büschchen dort nicht reingosseln. Und dann bin ich privilegiert. Ich kann sagen, nein.
Einfach, weil ihr ein Freiwilliger seid und ihr seid dort nicht angestellt. Ihr könnt wirklich das machen, was ihr gerne macht.
Ich komme am Morgen so auf die 8:30 und nachher gibt es gerade 9:00 und dann werde ich wie geprieft. Das heisst, die Pflegenden sagen mir nachher schnell, Zimmer 1 bis 9, wenn neue Leute kommen, ganz kurz erzählen, wenn sie kommen und so. Es gibt auch Zimmer, wo der Patientinnen und Patienten, die gar nicht mehr wollen, was sie voll begreifen. Wenn ich 38 Grad Fieber habe, darf die Frau nicht zu mir ins Zimmer kommen. Und das ist ganz wichtig, gerade wenn man so in ein Zimmer reinkommt, zu spüren, was geht da ab. Ich finde das so unheimlich spannend. Ich kenne den Menschen noch nie gesehen. Und ihr wisst, der ist am letzten Weg. Und jetzt tut er da klöpferle, geht rein und fangen mal die ganze Atmosphäre, die dort drinnen ist. Die Aura ist es mehr eigentlich. Probieren aufzunehmen, ein bisschen zu schauen, was ist auf dem Nachttisch. Ist vielleicht die Bibel da oder eine schöne Uhr oder irgendetwas vorstellen. Weil es hängt manchmal an einem Fädeli, dass es überhaupt ein Gespräch kommt. Und dann kann es manchmal eine halbe Stunde ein wunderschönes Gespräch geben und freut sich schon auf die nächste Woche wieder. Sehr oft sagen wir Patienten, Patientinnen, auf wieder schauen, Pfarrer. Oder ich kann mit Christlichen kann ich beten, wenn sie das gerne möchten. Ich kann singen mitnehmen, du aber genau gleich Atheisten. Es ist mir überhaupt gleich, wer da ist. Es geht um sie und nicht um mich.
Wie fühlt ihr dich an? Was sagt ihr dir?
Ja, zuerst gehe ich mir mal vorstellen, mache nicht das traurigste Gesicht, wenn ich reinkomme. Ist ja sowieso nicht meine Art, wie ihr gemerkt habt. Und es geht um, gehört gerade im letzten Mittwoch, ich darf jetzt zivil arbeiten, ich muss da jetzt nicht auch noch weisse Kittel anlegen. Und da bin ich reingekommen und sagt mir eine Frau, seid ihr ein Oberarzt? Und nachher sage ich, nein, schaut, ich bin nur, der angeschrieben, ich bin nur ein Freiwilliger. Und dann sagt sie, aber ein aufgestellter Freiwilliger. Und eben, wie man so auf die Menschen zugeht, dann kommt manchmal sofort schon etwas zurück, wenn die noch mögen. Erstmal habe ich mit einer Patientin per Zufall das gleiche Buch gelesen vom Sutter. Und dann ist man sofort ist man im Gespräch innen. Und ich habe eins gemerkt, ich bin ein übersensibler Typ. Und das ist mir manchmal im Geschäftsleben ein bisschen quer reingekommen. Und das kann ich jetzt dort brauchen. Die hohe Sensibilität, spüren, was geht ab und so. Schon nur zu spüren, wenn jemand wirklich am Sterben ist, möchte jetzt die Person, dass ich ihm die Hand gebe oder nicht.
Und das spürt ihr, ob sie das will oder nicht?
Mhm. In der Regel schon.
Wieso interessiert ihr euch eigentlich so für den Tod und für das Sterben?
Ja, warum? Eben vielleicht auch durch meine Biografie. Ich habe auch eine Ausbildung gemacht mit dem Roten Kreuz, noch während der Zeit, wo die Tochter noch gelebt hat, um mich mit dem besser zu befassen. Und dort hat mir die Ausbildnerin gesagt, das weiss ich noch so gut, du solltest es dem auch machen. Und das war etwas vom Ersten, was ich nachher gemacht habe. Als ich pensioniert war, habe ich mich dort beworben.
Erfahrt man denn mehr über das Sterben?
Ja, ich habe da mir meine eigene Philosophie aufgebaut. Ich bin der Meinung, wir wissen ja hier eben nichts. Wir können gewisse Sachen wahrnehmen, gewisse können wir nicht wahrnehmen. Mit unseren paar Sinnen, die wir haben. Und ich bin überzeugt, da ist noch viel, viel mehr da. Da ist enorm unendlich viel da. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, in dem Moment, wo wir gehen, wohin wir eben, da gibt es einen Moment, ich weiss alles. Habe ich gefragt mich.
Der Moment.
Der Moment. Das ist einfach der Moment, was dann passiert. Schau, die Zeit haben wir erfunden, Menschen. Vielleicht ist eine Sekunde die Ewigkeit. Wir wissen es nicht.
Wir sind immer noch im Bauernhaus von euch. Wir reden, hey, quasi euer Leben lassen, Revue passieren, besitzen. Ich schaue raus, ich sehe immer noch den Scherlingbach. Ich sehe überall am Mäuerli hat es ein Stäffeli, unten dran eine Grabkerze und einen goldenen Stern. Ist das ein Grab?
Ja, das ist die Urne von unserer Tochter. Uns ist eigentlich sofort dem Sohn, der Monika, meine Frau und mir, ist klar gewesen, dass wir ihre Urne zu uns heimnehmen. Und dann hat man die Anlage dort gemacht. Und es hat auch tiefe Bedeutung. Der Rahel war jeden Tag hier draussen, mit dem Rollstuhl liegend war sie hier draussen, im Winter warm eingepackt, im Sommer war sie da gewesen.
Also auf dem Balkon?
Ja, es war ihr Ohr gewesen. Und ob sie, wie viel das sie noch wahrgenommen hat, aber das ist einfach, jeden Tag ist sie hier rausgekommen und hat auch da runtergeschaut natürlich, hat in das Bächli runtergeschaut und so ist natürlich die Rahel, wenn ich da runterschaue, die ist natürlich immer da. In welcher Form auch immer. Wenn eine Tochter stirbt und man ist selber schon in einem gewissen Alter, die wird immer in dem Herz bleiben, das ist ganz klar. Und das sind einfach Momente, wo sie noch ein bisschen tiefer da ist und mir passiert etwa, ich bin viel mit dem Rollstuhl, ich bin gerade joggen mit ihr und so. Und mir passiert noch heute, wenn ich mit dem Ort durchfahre, wo ich mit ihr bin, viel laufe, irgendwo eine schöne Sonnenseite auf, die laufen Tränen. Aber ich finde es gut, dass sie dürfen laufen.
Menschen und Horizonte, das war ein Porträt von der Christine Hubacher. Ein Porträt über Hans-Peter Probst aus Oberscherli. Der Hans-Peter Probst aus Oberscherli, den seht ihr bei uns im Internet unter srf1.ch und der könnt ihr die ganze Sendung auch nochmal in aller Ruhe nachhören. srf1.ch. We'll be right back.
heisst Evelyn. Sie hat so einen Splin, einen Splin.
Evelyn, der Splin.
Wir Regen und der Sonnenschein, mal fester und mal nur ganz fein. Kumpet Evelyn, auf meinem Trampolin. Wo sie sie gesehen, in meinem Magazin. Hat sie gewusst, das ist ihre Medizin. Sie hat es lachen und kann jetzt der Salto. Hindert sie schon auf ihrem Trampolin. Develin, ja Develin, oh, 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 Develin.
Evelyn, Evelyn.
Hat der Sonne Splin. Sonnenschein, mal fester und mal nur ganz fein. Kumpet Evelyn, auf meinem Trampolin. Für ihre Freund hat sie nicht mehr Termin. Dabei sie doch so feminin. Oh, jeder weiß, sie liebt so heiß. Ja, nur mein Eis, das ist ihr Trampolin.
Johnny.
Am Mikrofon war im heutigen Sonntag für euch der Adrian Küpfer.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.